Deutschlandfunk, Europa heute.
An diesem Dienstag mit Frederik Rotha. Schönen guten Morgen. Alte Öl- und Gasheizungen müssen wohl langsam weichen und umweltfreundlicheren Heizmethoden Platz machen. Wie das gelingen kann, darüber wird intensiv politisch diskutiert und wir schauen gleich nach Dänemark, das bei diesem Thema Vorreiter ist. Wir beleuchten auch, wie russische Oligarchen derzeit versuchen, die EU-Sanktionen gegen sie aufzuheben. Es sollen keine Gas- und Ölheizungen in neuen Gebäuden mehr verbaut werden, und zwar schon ab 2024. Dieser Vorschlag aus dem Bundesbau- und Wirtschaftsministerium ist vor kurzem bekannt geworden und er sorgt seitdem hier in Deutschland für Diskussionen. Bisher ist unklar, ob das Einbauverbot, das das Klima schützen soll, kommt. Klar ist aber, der Gebäudesektor ist immer mehr im Fokus der deutschen und auch der europäischen Politik, denn hier werden viele Treibhausgase ausgestoßen, unter anderem eben wegen alten Öl- und Gasheizungen. Jutta Paulus dazu, Grüne Europaabgeordnete.
Der Gebäudesektor ist sozusagen der Schlüsselsektor für die Energiewende. Denn ein Drittel der notwendigen Einsparungen, um das EU-Klimaziel bis 2030 zu erreichen, muss aus dem Gebäudesektor kommen.
Heute ist deswegen das Thema Energieeffizienz bei Gebäuden auch auf der Tagesordnung im EU-Parlament. Gut aufgestellt ist hier schon seit längerem auch Dänemark. Das Land hat schon vor Jahren begonnen, die Klimabilanz im Gebäudesektor zu verbessern und eben sich von Gas- und Ölheizungen zu verabschieden. Seitdem setzt die Politik dort vor allem auf ökologisch erzeugte Fernwärme. Wie gut dieser Umstieg geklappt hat und welche Probleme es immer noch gibt, das berichtet Julia Weschenbach.
Dänemark sieht sich gerne als Vorreiter beim Klimaschutz. Schon 2012 brachte die damalige sozialdemokratisch-linke Regierung ein Gesetz auf den Weg, das vorsah, dass im Jahr darauf bis auf wenige Ausnahmen keine Ölheizungen mehr in neuen Gebäuden installiert werden dürfen. 2016 wurde das Gesetz auf bestehende Gebäude ausgeweitet. Auch neue Gasheizungen sollen immer weniger verbaut werden. Die Abkehr von Öl und Gas beim Heizen vorangebracht, hat laut Experten aber etwas anderes. Brian Wald-Mathiesen, Professor für Energieplanung an der Universität Aalborg.
Die haben wir also versäumt, wie lang die Fläche der europäischen Länder.
Was wir hier in Dänemark gemacht haben und was man in den meisten europäischen Ländern versäumt hat, statt auf Gas, Atomkraft oder Kohle, haben wir auf Energieeffizienz und Fernwärme gesetzt, besonders in Bezug auf den Wohnungssektor. Mehr als 1,8 von knapp 3 Millionen Haushalten in Dänemark haben laut Statistikamt im vergangenen Jahr mit Fernwärme geheizt. Beschleunigt hat sich die Entwicklung hin zu mehr Fernwärme durch ein Abkommen aus dem vergangenen Sommer. Eine große Mehrheit der Parteien im Parlament verständigte sich auch vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine auf das Ziel, dass spätestens 2035 keine Wohnhäuser und Wohnungen in Dänemark mehr mit einer Gasheizung geheizt werden sollen. Brian Wald-Mathiesen. In diesen Zeiten, wo wir einen Krieg in Europa haben und eine Energiekrise, sind die Haushalte in Dänemark, die noch mit Gas oder Öl heizen, hart getroffen. Deshalb hat man politische Maßnahmen ergriffen, die den Ausbau der Fernwärme wesentlich vorangetrieben haben. Dazu gehören zum Beispiel bessere Bedingungen für Investitionen in grüne Fernwärme, die aus erneuerbaren Energien wie Wind erzeugt wird, eine flächendeckende Beratung von Bürgerinnen und Bürgern und finanzielle Anreize für den Austausch alter Öl- und Gasheizungen. Die Kommunen haben zudem die Aufgabe, einen sogenannten lokalen Wärmeplan zu erstellen. Søren Magnussen vom Branchenverband Dänische Fernwärme. Die Wärmeplanung bei den Kommunen läuft auf verschiedenen Ebenen ab. Man untersucht ein Gebiet darauf, ob es Potenzial für die Nutzung von Fernwärme hat. Dazu rechnet man den Wärmebedarf aus und guckt sich an, wie dicht die Häuser beieinander liegen. Und danach kann man sagen, ob es Potenzial gibt. 2028 soll das Fernwärmenetz so weit ausgebaut sein, dass überall dort, wo es wirtschaftlich sinnvoll ist, grüne Fernwärme genutzt werden kann. Nach Einschätzung von Energieexperte Brian Wald-Mathiesen könnte das in bis zu 75% der Haushalte der Fall sein. In den übrigen 25%, meint er, könnten Wärmepumpen die beste Lösung sein. Außerdem dürfen die dänischen Kommunen, wenn sie Fernwärme anbieten, keinen Gewinn damit machen, erklärt der Experte. Wenn es mehr Erträge gibt, müssen die zu geringeren Preisen führen. Doch auch Dänemark steht beim Ausbau des Fernwärmenetzes bis 2028 noch vor Herausforderungen. Jonas Hamann ist Spezialist beim dänischen Unternehmen Danfoss, das sowohl Wärmepumpen als auch Fernwärmesysteme herstellt und von der Umstellung in Dänemark stark profitiert hat. Eine ganz praktische Herausforderung schon heute ist, dass es nicht genug Leute gibt, um die Fernwärme schnell genug zu installieren. Es gibt einfach nicht genug Installateure, Elektriker und Schweißer, die man braucht. Auch hohe Materialkosten sind ein Problem. Trotzdem glaubt Hamann daran, dass das dänische Ziel erreichbar ist. Deutschland hat bei der Umstellung auf alternative Heizarten noch einen weiteren Weg vor sich. Einem Einbauverbot von neuen Gas- und Ölheizungen, wie es Wirtschaftsminister Habeck ins Spiel gebracht hat, steht Energieexperte Brian Wald-Mathiesen trotzdem zum jetzigen Zeitpunkt skeptisch gegenüber. Man kann ein Verbot einführen, aber das ist nicht das, was die Entwicklung vorantreibt. Was die Entwicklung vorantreibt, ist, gute Alternativen zu schaffen, die billiger und besser sind.
Dänemark ist Vorreiter beim Heizen ohne Öl und Gas. Über die Hintergründe informierte uns Julia Weschenbach. In Griechenland wird weiter gegen die Regierung protestiert. In Athen gingen am Sonntag rund 12.000 Menschen auf die Straße, so die Angaben der Polizei. Und knapp halb so viele waren es in Thessaloniki. Der Grund: viele Menschen machen die Politik und Probleme in der Infrastruktur verantwortlich für das schwere Zugunglück vor 2 Wochen. Dabei kollidierte ein Personenzug mit einem auf demselben Gleis entgegenkommenden Güterzug. 57 Menschen starben, darunter viele Studenten. Gegen 4 mutmaßliche Verantwortliche wurden Ermittlungen eingeleitet, darunter auch der Bahnhofsvorsteher, der vor 2 Wochen nahe dem Unfallort Dienst hatte. Aber das Unglück, es beschäftigt weiterhin das Land. Fragen dazu jetzt an Elisabeth Pongratz, unsere Korrespondentin, zuständig für Griechenland. Von einem nationalen Trauma, Frau Pongratz, ist immer wieder zu lesen. Wie groß ist die Wut in der Bevölkerung?
Ja, also die Wut ist tatsächlich riesengroß und sie hält weiter an. Es ist so das Gefühl da, es hätte jeden treffen können. Denn es waren auch ganz viele junge Menschen in diesem Zug, weil die hatten das lange Wochenende genutzt wegen eines Feiertages, um eben zu Hause zu sein bei ihrer Familie. Und dann sind sie eben in den Zug gestiegen, um an die Universität wieder zu fahren. Also so das Gefühl, eben jeden hätte es treffen können. Und alle sagen, es war kein Unfall, sondern es war ein Verbrechen. Denn man hätte es vermeiden können. Also wenn man mehr in die Sicherheit investiert hätte, wenn man mehr getan hätte, was die Regierung, diese Regierung gesagt hat, aber auch schon die Vorgängerregierungen. Und deshalb kommt es wirklich überall immer wieder auch zu Demonstrationen, also auch spontane Proteste in vielen Städten in Griechenland, nicht nur in den großen, auch in den kleinen. Und jetzt am Donnerstag ist auch ein Generalstreik angekündigt, um eben nochmal zu sagen, also um klarzumachen, wir sind damit nicht einverstanden, es muss sich was tun und wir sind wirklich wütend.
Gegen 4 mutmaßliche Verantwortliche, ich habe es erwähnt, wird ermittelt. Was können Sie uns noch jetzt 2 Wochen nach dem Unglück zum Stand der Aufarbeitung sagen?
Ja, also was den Bahnhofsvorsteher betrifft von Larissa, also dem Bahnhof eben, der da zuständig war, kommen eigentlich jeden Tag neue Enthüllungen raus. Also es zeigt sich, dass er wohl sehr unerfahren war, dass er keine Ahnung hatte. Das liegt wohl natürlich auch an der Sparpolitik, so die Vorwürfe, dass man also die Leute nicht genügend ausbildet. Dann auch andere eben, hat es geheißen, dass sie vorzeitig ihren Arbeitsplatz verlassen hätten. Die Mitarbeiter eben, die am Nachmittag Dienst hatten und weil sie eben früher gegangen seien, auch deshalb sei es zu dieser falschen Entscheidung gekommen, da eben derjenige eben den Zug aufs falsche Gleis geschickt hatte. Ja, und daneben gibt es noch eine andere Ermittlung von der Regierung eingesetzt. Sie hat eine Kommission eingesetzt, die soll sich langfristig um die Ursachen kümmern. Da gibt es auch schon die Vorwürfe, das sei ein bisschen einseitig, weil eben nur die Regierung, aber das hat sie sozusagen als Signal gegeben.
Quasi seit dem Unglück, direkt danach, hieß es, die Bahninfrastruktur hat den Unfall neben dem mutmaßlich menschlichen Versagen eben mit befördert. Ja. Was für Lücken und Probleme tun sich da jetzt, wo auch genauer hingeschaut wird, auf? Bei der Infrastruktur.
Letztendlich sind es die Lücken, auf die die Eisenbahn und viele andere einen schon seit Jahren hingewiesen haben. Also, dass eben zu wenig investiert wurde. Also die Eisenbahn in Griechenland wurde auch privatisiert. Auch das kommt natürlich hoch, also dass man zu sehr gespart hatte. Man hat tatsächlich in viele Strecken investiert. Also in diese Strecke Thessaloniki, Athen, die also die wichtigste oder die größte einzige ist in Griechenland, hat man auch neue Brücken gebaut, neue Tunnels, aber offensichtlich nicht in das elektronische Signalsystem. Das hat oft nicht funktioniert. Und das ist letztendlich, was der Vorwurf ist. Und und dazu wurde eben darauf immer hingewiesen. Und die Menschen sagen auch, die Regierung hat uns eigentlich versprochen, dass sie genau das anpacken will. Also die jetzige Regierung, die seit 2019 am Ruder ist, dass sie sich um das kümmern wird, dass der Staat das machen wird. Aber das hat sie jetzt offenbar nicht getan.
Eingeschaltet hat sich auch die Europäische Staatsanwaltschaft, eine EU-Einrichtung. Was untersucht die denn?
Ja, da geht es eben um dieses Signalsystem. Es gab 2014 schon einen ersten Vertrag, wurde unterzeichnet mit mehreren Firmen, also aus Frankreich, verschiedenen Firmen. Ja, aber tatsächlich hat sich das sozusagen nie umgesetzt. Also es gab zwar die Unterschriften, aber es wurde nicht getan, es wurde nicht umgesetzt. Und da muss man natürlich jetzt nachprüfen, wer hatte daran Schuld, also wer hat sich nicht darum gekümmert, warum ist da nichts passiert?
Viele Menschen sind sauer. Sie haben es zu Beginn erwähnt. Der Druck auf die Regierung dürfte wahrnehmbar vielleicht auch groß sein, auch auf Premier Mitsotakis. Könnte ihm und seiner Regierung das politisch alles gefährlich werden?
Tja, also das ist natürlich eine große Frage, aber ich würde sagen, er spielt ein bisschen auf Zeit, denn eigentlich wären Wahlen gewesen, ich sag mal wären, weil sie sind noch nicht offiziell angekündigt gewesen, aber alle hatten damit gerechnet, dass im April, dass da die Wahlen sind, also die müssen eben jetzt nach 4 Jahren wieder stattfinden. Nachdem er es aber nicht offiziell angekündigt hat, hat er noch ein bisschen Zeit, sie müssen spätestens Anfang Juli stattfinden und ich glaube, er rechnet sich natürlich aus, je länger das dauert, vielleicht vergisst man es eher. Ganz klar hat er gesagt, also zurücktreten, da sind die Zeichen klar, will er nicht. Wenn man sich die Umfragen ansieht, hat die Neodemokratie, also die Partei von Mitsotakis, hat verloren, ja, so zwischen 3-5% unterschiedlich, aber auch die Oppositionspartei, also die hat nicht davon gewonnen, auch die Syriza, auch die hat verloren. Und das ist das, was man eigentlich befürchtet, dass insgesamt natürlich das politische System, dass das von den Menschen einfach nicht mehr anerkannt wird, dass sie sagen, okay, sie kümmern sich oder sagen immer, sie tun alles, aber letztendlich um unsere Sicherheit kümmern sie sich nicht. Und gerade auch die jungen Menschen, weil die betrifft es viele, dass sie sich eben erneut oder wieder stärker abwenden.
Die Aufarbeitung 2 Wochen nach dem schweren Zugunglück in Griechenland dauert an. Informationen dazu waren das von unserer Korrespondentin Elisabeth Pongratz. Besten Dank. Zehn Sanktionspakete haben die EU-Staaten mittlerweile gegen Russland erlassen. Als deutliche Reaktion ist es geplant, eben auf den völkerrechtswidrigen Einmarsch in der Ukraine. Mittlerweile wird deutlich, dass die Strafmaßnahmen wirken, in einigen Bereichen zumindest. Das russische Haushaltsdefizit wächst, die Gewinne wichtiger russischer Banken sind eingebrochen und das Vermögen vieler Russen, darunter auch schwerreiche und oft mit Putin verbundene Oligarchen, dieses Vermögen wurde eingefroren. Offenbar deswegen versuchen russische Oligarchen und Personen aus ihrem Umfeld immer verstärkter von den schwarzen Listen gestrichen zu werden. Und dabei gehen sie auch überraschende Allianzen ein mit russischen Kreml-Kritikern etwa, die offenbar auf eine Spaltung der Elite hoffen und manche Oligarchen sogar unterstützen. Unser Russland-Korrespondent Florian Kellermann über Sanktionsärger in der russischen Elite und die Versuche, diese Probleme zu lösen.
Die EU-Sanktionen, die sich gegen einzelne Personen richten, treffen russische Staatsbürger empfindlich. Viele Russinnen und Russen dürften noch im Ohr haben, wie bitterlich sich der Fernsehmoderator Wladimir Solowjow in einer seiner Sendungen beklagte. Der Kreml-Propagandist besaß verschiedene Immobilien in Italien, vor allem am Comer See. Warum ich? Was habe ich mit dem Ganzen zu tun? Also wirklich, ich hatte ein wunderbares Leben. Bei mir war alles gut. Ich konnte nach Europa reisen, hatte dort Immobilien. Warum kann ich Apple Pay nicht mehr benutzen? Google Pay? Warum kann ich nicht fliegen, wohin ich will? Salavjovs Vermögen in der EU wurde, wie es heißt, eingefroren. Er kann nicht mehr auf Konten oder Vermögenswerte in EU-Staaten zugreifen. Noch härter trifft es milliardenschwere Geschäftsleute oder sogenannte Oligarchen aus dem engeren oder weiteren Umfeld des Kremls. Ein Beispiel: die Großaktionäre von russischen Banken. Deren Gewinne brachen im vergangenen Jahr um über 90% ein, vor allem wegen der Sanktionen. Gegenüber manchen, die auf der Sanktionsliste stehen, sei das ungerecht, meinen einige Beobachter. So Alexei Venediktov, ehemaliger Chefredakteur des inzwischen aufgelösten kremlkritischen Radio Echo Moskwe. Ich denke, die Frage, wie und warum Sanktionen gegen Einzelpersonen verhängt werden, sollte breit diskutiert werden. Ich habe darüber auch mit EU-Ratspräsident Charles Michel gesprochen, als ich ihn im vergangenen Dezember interviewt habe. Die Frage persönlicher Sanktionen sollte transparenter behandelt werden. So Venediktov vor einigen Tagen im russischen Exilfernsehsender Dozhd. Das Thema schlägt derzeit hohe Wellen. Denn Russinnen und Russen versuchen immer aktiver von der EU-Sanktionsliste zu kommen. Gelungen ist es bereits Violetta Prigozhina. Sie ist die Mutter von Jewgeni Prigozhin, Geschäftsmann, Putin-Vertrauter und Chef der russischen Söldnerarmee Wagner, die in der Ukraine kämpft. Der Europäische Gerichtshof entschied auf ihre Klage hin, allein das Verwandtschaftsverhältnis reicht nicht aus für Sanktionen. Die Inhaber der russischen Alpha-Bank, darunter Michael Friedmann und Piotr Avien, versuchen indes, auf die EU-Kommission einzuwirken. Sie baten ganz offenbar Kreml-Kritiker, sich dafür einzusetzen, dass sie von der Sanktionsliste gestrichen werden. Alexei Venediktov veröffentlichte einen entsprechenden Brief mit 9 Unterschriften. Dort heißt es, die Aktionäre der Alpha-Bank stünden dem Kreml nicht nahe. Michael Friedmann habe Präsident Putin nie unter 4 Augen getroffen. Er habe, so wörtlich, liberale Ansichten und stamme aus der Ukraine. Unter den Unterzeichnern des Briefs der aus Russland geflohene Oppositionspolitiker Leonid Gosman. Ich trete hier nicht als Richter auf, sondern als Zeuge. Ich weiß, dass Michael Friedmann und Piotr Avien in einigen Fällen sehr anständig gehandelt haben. Das weiß ich einfach. Ich teile der EU-Kommission mit, es gibt einige Fakten, die für diese Leute sprechen. Aber ihr entscheidet. Den Brief hatten die Alpha-Bank-Inhaber und ihr Team offenbar aus einzelnen Unterstützerbriefen zusammengefügt und die Unterschriften darunter kopiert. Indes versucht ein weiterer Bankier, Oleg Tinkov, gegen Sanktionen vorzugehen, in seinem Fall Sanktionen in Großbritannien. Für ihn setzt sich wiederum der Putin-Widersacher Michail Khodorkovsky ein. Auf seinem eigenen YouTube-Kanal erklärte Khodorkovsky vergangene Woche: Ich habe einen Brief geschrieben. Ich habe dargelegt, dass Tinkov von Beginn der Aggression an offen gegen den Krieg eingetreten ist, sich vom Putin-Regime abgegrenzt hat. Ich hoffe, dass die britische Regierung eine rationale Entscheidung treffen wird, die für die Zukunft Modellcharakter hat. Aus der EU-Kommission oder der britischen Regierung gibt es bisher keine Reaktion auf diese Debatte. Sie spaltet aber bereits das Lager der russischen Kreml-Kritiker. Einige warfen den Unterzeichnern der Alpha-Bank-Briefe Verrat vor. Eines der Argumente: russische Oligarchen müssten sich aktiv gegen den Krieg einsetzen. Erst dann könne man über die Sanktionen gegen sie diskutieren.
Einflussreiche Russen versuchen, von den EU-Sanktionslisten gestrichen zu werden und spannen dafür teilweise die russische Opposition ein. Ein Bericht war das von Florian Kellermann. Das war's mit Europa heute an diesem Dienstag. Besten Dank fürs Zuhören, sagt Frederik Rother. Kommen Sie noch gut durch den Tag.